ARD. Lange Verfahren für Asylbewerber, überlastete Gerichte. Es gibt Wege, wie das schneller gehen kann.
Extremwetter im Urlaub, wie die Tourismusregionen damit umgehen.
Verstorbene mit künstlicher Intelligenz am Leben halten? Ist das jetzt der große Traum nach Unsterblichkeit oder ein knallhartes Geschäft mit der Trauer?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und zwar einen wunderschönen guten Morgen. Julia Schöning und Moritz Zachow sind hier für euch. Es ist Donnerstag, der 20. Juni.
Und der Himmel ist immer noch so pink an diesem Morgen, oder ist das nicht schön? Wir sind im Achtelfinale, Moritz, und ich trage so viele Sonnen vor Freude heute in mir. Ich glaube, die strahlen sogar von Köln bis zu dir nach Hannover.
Ja, auf jeden Fall. Ich gucke hier gerade mal aus dem Fenster und die Strahlen sind angekommen. Dass du so strahlst, Jule, das liegt ja vielleicht auch daran, dass wir heute unsere erste gemeinsame Podcast-Folge haben.
Yes.
Also willkommen an Bord an der Stelle mal. Und in Köln ist ja gestern auch die Sonne nicht so wirklich untergegangen, oder?
Genau so ist es. Hier auf den Straßen jubeln immer noch aktuell alle im Chor. Die Deutschen und vor allem auch die Schweizer mit den Schotten nach dem 1:1 gestern Abend.
Ja, sowas schafft eigentlich nur die EM. Europäische Chöre an den Austragungsorten rund um die Uhr. Aber ich muss auch sagen, bei uns in Hannover ist es etwas ruhiger. Hier wird ja auch gar nicht gespielt. Aber die Freude ist natürlich auch riesig über das deutsche 2:0 gegen Ungarn.
Und da gehen unsere Grüße auch direkt gleich mal raus an unsere 15-Minuten-Hörerin Stefanie Siemer. Wir haben euch ja gestern hier in der Podcast-Folge gefragt, ob und wo ihr die Spiele schaut. Und sie hat uns dazu eine WhatsApp geschrieben. Das freut uns sehr. Vor allem freut es sie, auch mit dabei zu sein bei der EM. Fanfeste allerdings, schreibt sie, besucht sie nicht. Und irgend so ein Merch-Artikel oder auch nicht, wo FIFA oder UEFA draufsteht. Die Verbände sieht sie auf jeden Fall eher kritisch seit Katar.
Und Frank hat uns auch noch angefunkt, er feiert die EM gar nicht, macht sich da eher Sorgen, denn er findet den Patriotismus, der dabei aufkommt, schwierig. Den könne man kaum vom Nationalismus unterscheiden, schreibt er, gerade jetzt in einer Zeit, in der Rechtsextremismus eines der zentralen gesellschaftlichen Probleme ist, können wir eine neue Welle rechten Gedankenguts nicht gebrauchen. Wir sagen auf jeden Fall danke für eure Gedanken.
Und falls ihr zu denen gehört, die mit Fußballwissen rund um die EM jetzt gerade aktuell richtig doll glänzen wollen, gibt's Fakten und Hintergründe bei den Kollegen der Sportschau. Das EM-Update, der UEFA Euro 2024 Podcast. Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
So, Jule, und jetzt ein harter Cut. Wir machen jetzt hier mal politisch weiter. Heute findet ein Bund-Länder-Treffen in Berlin zur Migration statt. Da muss man ja sagen, mal wieder, ne?
Ja, allerdings riesengroße Baustelle. Diesmal dabei die Asylgerichtsverfahren. Die dauern nämlich hier bei uns in den allermeisten Bundesländern viel, viel zu lang. Und das soll sich unbedingt ändern. Und ich meine, man kann sich das natürlich auch direkt vorstellen, wie enorm belastend das vor allem für die Menschen ist, die Asyl suchen. Immer dieser Schwebezustand, nie richtig ankommen, eine ständige Ungewissheit. Wie geht's jetzt weiter in meinem Leben? Ich kann mir vorstellen, dass nach diesen sehr traumatischen, auch schwierigen Fluchterfahrungen das wirklich, wirklich eine schwere Phase ist.
Eigentlich soll dieser Schwebezustand nämlich auch nur 3 bis 6 Monate dauern. Das war die Ansage und auch Wunsch aller beim Bund-Länder-Treffen Ende November. Die Realität ist aber eine andere. Die Kollegen vom ARD-Morgenmagazin haben bei den verantwortlichen Behörden mal nachgefragt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel warten Asylbewerber im Schnitt knapp 1,5 Jahre auf eine Entscheidung. Und Richterin Jennifer Panzer vom Verwaltungsgericht erklärt uns auch warum.
Wir würden alles dafür tun, auch die 3 Monate einzuhalten, wenn uns auch an der Stelle dann die nötige Richterkraft auch zur Verfügung steht.
Ah, es fehlt also an Personal. Zu wenig nötige Richterkraft bei viel zu vielen Fällen, zu lange Bearbeitungszeiten. Es stockt also da an jeder Ecke in Köln. Die in Rheinland-Pfalz hingegen sind da anscheinend besser aufgestellt. Das ist nämlich das einzige Bundesland, das die politischen Vorgaben von 3 bis 6 Monaten Verfahrensdauer tatsächlich umsetzt. Und dafür gibt es auch gleich mehrere Gründe, die wollen wir unbedingt wissen. Sie erzählt uns jetzt Richter Andreas Herrmann vom Verwaltungsgericht Trier.
Sämtliche Asylverfahren in Rheinland-Pfalz sind an einem Gerichtsstandort hier in Trier vereint und alle Richterinnen und Richter hier am Gericht sind mit Asylverfahren befasst. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist natürlich die sachliche und personelle Ausstattung.
Ja, und ein weiterer Grund ist, dass das Gericht in Trier umfassend digitalisiert ist. Da wird also nichts mehr gefaxt. Es gibt die elektronischen Gerichtsakten. Dadurch fällt dann natürlich viel Papierkram weg. Man kann sich in Trier durch die Digitalisierung mit anderen Behörden elektronisch austauschen.
Das ist ja der Wahnsinn, oder? Immer und überall sind dann noch diese Faxgeräte unterwegs. Die Richter in anderen Bundesländern, die schielen da bestimmt jetzt alle ganz neidisch auf das digitale Trier. Hier in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen, tut sich trotzdem was. Mit Fax zwar, aber immerhin, die Verfahren sollen auch dort von Herkunftsländern, die nur selten vorkommen, in bestimmten Gerichten gebündelt werden.
Endlich Sommerferien. 6 Wochen frei, ab heute schon in Sachsen und Thüringen und ab Montag dann auch in Sachsen-Anhalt, Bremen und bei mir hier in Niedersachsen. Zwar nicht für mich, aber zumindest für die Schülerinnen und Schüler.
Also meine Tochter hat schon den Countdown jetzt eröffnet, ne? Die zählt runter. In NRW gehen die Sommerferien aber erst am 8. Juli los und da stellt sich natürlich nicht nur für uns, sondern viele andere auch die Frage nach Sommerurlaub und vor allem, wie gehen Ferienregionen, also beliebte Ferienregionen, wie zum Beispiel Italien, Griechenland und Spanien, mit dieser ja wirklich so extremen Hitze um? Darüber sprechen wir jetzt.
Ja, das ist ein Thema, das gerade Touristen auch immer wieder unterschätzen, diese extreme Hitze, wenn sie zum Beispiel nicht genug vorbereitet wandern gehen. In Griechenland gibt es jedenfalls schon wieder die ersten Hitzetoten. 5 Personen sollen da infolge extremer Temperaturen gestorben sein.
In Saudi-Arabien ist jetzt die muslimische Pilgerfahrt Hadsch auch zu Ende gegangen. Schätzungsweise 600 Todesfälle sind dort auf die extreme Hitze zurückzuführen. Es sind in der Region über 50 Grad.
Ja, wenn wir bei uns in Europa im Mittelmeerraum nur mal so an die Extremwetter wie Starkregen, Hochwasser und eben auch Hitze denken, dann werden die Folgen des Klimawandels immer deutlicher. Aber es gibt natürlich auch viele Urlauber, die das alles gar nicht abschreckt. Hier sind ein paar aus Baden-Württemberg.
33 bis 36 Grad, nachts 27 Grad, alles okay.
Wir haben es ganz lange geplant, unseren Urlaub. Und es ist jetzt ganz egal, wie heiß es irgendwo ist, Hauptsache wir kommen raus.
Man kann sich jederzeit abkühlen. Wir fahren in so einen Wasserrutschenpark, kriegt man eine Abkühlung.
Schön in die Poolbar.
Ja, schön an die Poolbar oder Wasserrutschenpark, kann ich mir auch gut vorstellen. Reiseländer wie Spanien, Italien oder Griechenland, die müssen sich da wirklich was Abkühlendes einfallen lassen. Sie sind wirtschaftlich schließlich sehr angewiesen auf Tourismus.
Was zum Beispiel angeboten wird, sind so Ausflüge in den frühen Morgenstunden oder ab dem späten Nachmittag, um eben die Mittagshitze zu meiden. Viele Reiseländer arbeiten auch an Nachhaltigkeitsprogrammen, Frühwarnsysteme oder Wassermanagement, um Ressourcen zu sparen, wenn es heiß wird.
Und in Spanien, da gibt es sogar seit ein paar Jahren ein Klimawandelgesetz. Mehrere Städte und Regionen wollen sich an die sich verändernden Bedingungen anpassen. Das ist auch richtig gut so. Zum Beispiel die Tourismushochburg Benidorm an der Costa Blanca, die will künftig vor allem die Nebensaison bewerben.
Blick auf Griechenland. Das Land reagiert mit einer Steuer auf den Klimawandel. Etwa 6 Euro pro Tag sind das dann so. Es ist eine Konsequenz aus den verheerenden Waldbränden im vergangenen Sommer. Die griechische Regierung verspricht sich Einnahmen von rund 300 Millionen Euro im Jahr. Die sollen dann in den Katastrophenschutz fließen. Also Urlaub von März bis Oktober wird für uns in Griechenland teurer. Das Land bleibt bei Touristen aber trotzdem beliebt.
Die Sonne ist heute grauenhaft. Es ist ein sehr heißer Tag, aber wir trinken viel und versuchen, positiv zu bleiben. Ich bin zum ersten Mal auf der Akropolis und die Hitze ist schrecklich. Da hilft nur Wasser trinken, denn da oben ist gar kein Wind.
Ja, blicken wir unbedingt auch noch nach Italien. Da haben die Extremwetterereignisse nämlich um bis zu 20% zugenommen. Selbst am Strand kann Hitze ja richtig unangenehm sein. Deswegen stellen die Behörden fest, dass viele Urlauber und Urlauberinnen mittlerweile lieber im Frühjahr oder Herbst anreisen. Da verändern sich also sogar die ganzen Urlaubsströme.
Also nochmal zusammenfassend, Extremwetter wie Hitze, das ist ein Problem, zwar nicht nur für uns Urlauber, sondern auch eben wirtschaftlich für die Ferienregionen. Sie müssen bei ihren Angeboten neu denken und richten sich darauf ein, dass der typische Sommerurlaub abgelöst wird, von Urlaub im Frühjahr eben oder Herbst. Und Zukunftsforscher rechnen auch damit, dass Nord- und Mitteleuropa für Urlauber immer attraktiver werden.
Unsere Kurznachrichten.
Der Klimawandel bereitet vielen Menschen Sorgen, nicht nur zu Urlaubszeiten. Die Vereinten Nationen haben dazu Menschen auf der ganzen Welt befragt. Das Ergebnis: 4 von 5 Befragten belastet die Sorge um die Erderwärmung sehr. Sie wünschen sich demnach, dass Regierungen und Wirtschaft mehr dagegen tun, zum Beispiel durch den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien.
Ein neues Gesetz soll Kinder in Deutschland besser vor Missbrauch schützen. Unter anderem sollen Betroffene in Zukunft Akten bei Jugendämtern einsehen können. Das soll ihnen helfen, das Erlebte aufzuarbeiten. Die Ampelregierung hat das geplante Gesetz auf den Weg gebracht. Jetzt muss es noch durch Bundestag und Bundesrat.
In 20 Jahren werden 800.000 Menschen mehr in Deutschland leben als jetzt. Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung errechnet. Der Grund, dass die Bevölkerung wächst, ist laut dem Institut die Zuwanderung. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerungszahl stark schrumpfen.
Und 2 Wale, die in der Ukraine gerettet wurden, sind inzwischen in Spanien angekommen. Die russische Armee hatte die Umgebung des ukrainischen Aquariums angegriffen, in dem die Tiere gelebt haben. Die Beluga-Wale wurden zuerst nach Moldau in Sicherheit gebracht und sind dann nach Valencia geflogen worden, wo sie in ein Aquarium kommen.
Künstliche Intelligenz lässt Tote digital wieder auferstehen. Machen wir mal eine Pause, ne? Den Text müssen wir erstmal alle sacken lassen. Ja. Ich habe mich ja mittlerweile fast schon an all die Superlative im Zusammenhang mit KI gewöhnt. Nichts scheint da ja mehr unmöglich. Aber bei dem Satz, ehrlich, in der Ankündigung zu Doku Eternal You, die heute in den Kinos erscheint, musste ich echt erstmal schlucken. Spooky, oder?
Ja, das klingt wirklich nach Science Fiction. Es ist aber schon harte Realität. Es gibt Startups, die euch anbieten, einen KI-Avatar von dem Menschen zu erstellen, der gestorben ist, um den ihr eben trauert. Digital lebt er dann eben einfach weiter und ihr könnt so in Verbindung bleiben. Wir müssen uns das unbedingt mal genauer anschauen, Jule, denn da fragt man sich ja schon, ist das jetzt ein brutales Geschäft mit der Trauer oder ist das die Erfüllung des lang ersehnten Menschheitstraums nach Unsterblichkeit?
In jedem Fall funktioniert es ganz einfach, das sagen zumindest die Unternehmen, die digitale Wiederaufbau. Auferstehung der Toten, wie das allein schon klingt. Man füttert nämlich dazu eine KI mit zum Beispiel Videos, Texten, Bildern, WhatsApp-Chats und was auch immer man sonst noch so hat in der Erinnerungskiste des Verstorbenen. Und so entsteht dann eine Art digitale Fortsetzung der Person, obwohl sie eigentlich ja gar nicht mehr lebt.
Und dieser Avatar, also die wiederbelebte Datenpersönlichkeit, die sieht dann nicht nur aus wie das reale Vorbild, sie klingt auch noch so und wenn man den Unternehmen glauben mag, sie ist auch so. Das heißt, sie ähnelt in ihrer Persönlichkeit dem Verstorbenen. Ihr könntet also einfach weiter chatten, reden oder sogar videotelefonieren und das Ganze wirkt dann so lebensecht, dass man ja den Tod fast vergessen könnte.
Ich krieg dir ehrlich gesagt sofort eine Gänsehaut.
Ich auch.
Denn möchte man das auch, ja? Also mit einem geliebten Menschen sprechen, obwohl er schon verstorben ist?
Finde ich strange. Ich brauche das nicht. Menschen, die ich lieb gehabt habe oder geliebt habe und die gestorben sind, sind gestorben. Ende aus Mickey Mouse.
Ich möchte so in Erinnerung bleiben, wie ich bin und nicht, dass irgendein Avatar noch für mich weiterlebt oder wie auch immer.
Es wäre vielleicht hilfreich, irgendwo mal den Verstorbenen halt eben auch noch mal bei sich zu haben.
Ja, also haben wir jetzt gehört, es gibt da verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Aber eigentlich ist diese Idee, könnte man jedenfalls so sehen, auch die logische Fortsetzung der in Anführungszeichen normalen Trauer. Menschen haben ja schon immer versucht, Erinnerungen an die Verstorbenen festzuhalten. Gräber sind ja auch so Orte, wo man der Toten gedenkt. Man hebt ja auch noch Fotos und Briefe auf und so weiter. Und mit so einem Avatar, um den es dann in der Doku geht, da versucht man ja im Grunde dasselbe. Da kommt man diesem Traum aber auch sicher dann noch ein Stück näher. Und das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
Das stimmt, da ist was dran, finde ich auch. Ich dachte gerade auch noch, es ist ja vielleicht auch ein Traum, besonders für die Menschen, die ganz plötzlich und vielleicht auch super früh jemanden verloren haben. Da bleibt dann oft so vieles ungesagt und der Wunsch, ein letztes Gespräch führen zu können, einen letzten Blick auf den Verstorbenen zu werfen, ist vermutlich echt richtig groß.
Aber dieses letzte Mal, der letzte Blick, ne, bleibt es dann auch wirklich dabei? Denn letztendlich könnte man sich ja mit der digitalen Version des Toten ewig weiter unterhalten. Das sagt auch der Autor der Doku, Moritz Riesewick, dass da durchaus Gefahren lauern.
In vielen Fällen ist es auch der Anfang einer sehr langen, süchtig machenden und zum Teil niemals endenden Auseinandersetzung mit den Toten, statt sich damit abzufinden, dass sie gegangen sind.
Ja, und auch, dass der Trauernde hier mit dem digitalen Abbild einfach allein gelassen wird, ja, anstatt sich etwa mit einem Trauerbegleiter, einer Trauerbegleiterin zusammen mit dem Thema Tod und Abschied zu beschäftigen. Denn die Anbieter, und das ist natürlich die Krux, wollen Geld verdienen, damit ist ja klar, mit ihren Kunden und sicher auch mit deren Daten. So ein Avatar kostet nämlich mal lockere 15.000 Euro. Oder man nimmt die Sparversion und nimmt dafür, und das ist jetzt auch kein Scherz, Werbepausen während der Unterhaltung mit dem Verstorbenen in Kauf.
Ja, und dafür gibt es in den USA sogar schon den Begriff Death Capitalism. Wenn man jetzt das mal zu Ende denkt, da können diese Anbieter ja eigentlich gar nicht wollen, dass der Kunde mit seiner Trauer klarkommt. Der soll ja möglichst lange dann schon an dem Avatar hängen bleiben.
Ich merke, Moritz, das ist auf jeden Fall alles definitiv nichts für mich. Ich hätte auch ehrlich gesagt Angst vor den Antworten. Also wenn man dann in diesen Gesprächen ist mit zum Beispiel seinem Avatar-Vater oder so, das könnte ja auch KI generiert dann da richtig was Verstörendes bei rauskommen. Also ich gehe lieber weiter auf den wunderschönen Melaten-Friedhof hier in Köln und besuche meinen Vater. Da beschwöre ich seine Anwesenheit auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise, vor allem im Herzen.
Ja, das war unsere erste Folge für heute an diesem Vize-Freitag. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ich muss immer lachen, weil Vize-Freitag kannte ich gar nicht, aber ist irgendwie ein cooler Begriff für so einen Donnerstag, oder?
Habe ich früher zu gefeiert in Osnabrück. Hieß eine Party tatsächlich so an einem Donnerstag.
Ach, ja. Echt? So, wir wollen aber jetzt erstmal von euch wissen, wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt uns gerne per Mail oder WhatsApp oder Sprachnachrichten. Da freuen wir uns auch. Unsere Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Und jetzt wünschen wir euch einen tollen Donnerstag und denkt dran, morgen ist schon Freitag.
Vize-Freitag, ne, heute? Schön wird er. Tschüss, macht's gut, bis morgen.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.